Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie Dominik Miller. Rund 2000 Kinder erkranken jährlich an Krebs. Krebs im Kindesalter kommt zwar vergleichsweise selten vor, aber dennoch, eins von 500 Kindern in Deutschland erkrankt innerhalb der ersten 15 Lebensjahre daran. Wenn man alle Krebserkrankungen bei Kindern insgesamt betrachtet, kann man heute sagen, dank der fortschrittlichen Behandlungsmethoden bestehen gute Heilungsaussichten. Doch das ist lediglich Statistik. Als Daniel 4 Jahre alt ist, erkrankt er an Krebs. Heute ist er 10 Jahre alt und sagt: Wenn meine Geschichte anderen Menschen helfen kann, dann möchte ich, dass sie aufgeschrieben wird. Genau das haben Daniels Eltern getan und eine Geschichte geschrieben von Hoffnung und Ohnmacht, von Wut und Dankbarkeit, von zerbrochenen, aber auch von neuen Freundschaften, von hilfreichen Menschen und von den erstaunlichen Wirkungen des Gebets. Mit ihrem Buch Daniel, ein Kind besiegt den Krebs, wollen Daniel und seine Eltern vor allem eines: allen Betroffenen Mut und Hoffnung machen. Zugeschaltet aus Frankfurt sind uns jetzt Daniels Eltern, Christiane Schepper und Martin Schultheiß. Grüß Sie Gott, schön, dass Sie bei uns heute in der Sendung sind.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ich darf Sie beide unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Christiane Schepper ist Jahrgang 1962. Die Germanistin arbeitete zunächst für Rundfunk- und Zeitschriftenredaktionen und später als PR-Referentin und Anzeigenleiterin. Seit 2004 ist sie als Verlagsassistentin bei einem Verlag angestellt. Der promovierte Physiker Martin Schultheiß ist 1959 geboren. Er war Dozent für Werkstoffkunde und Netzwerktheorie an einer Fachhochschule und hat Sachbücher verfasst. Heute ist er hauptberuflich Pianist, Kabarettist und Geschäftsführer eines modernen Großantiquariats. Außerdem leiten er und seine Frau seit 20 Jahren einen Gospelchor. Herr Schultheiß, im Gegensatz so zum beruflichen Werdegang Ihrer Frau weist der Ihre doch den einen oder anderen Sprung auf. Verraten Sie uns doch bitte, inwiefern ist denn Ihre Arbeit als Geschäftsführer in dem Großantiquariat Inspiration für Ihr Auftreten als Kabarettist, oder ist es eher umgekehrt?
Also befruchtet sich gegenseitig. Ich habe sehr viel mit Büchern zu tun, mit Büchern aus allen möglichen Abteilungen. Und das gibt immer sehr viele Anregungen auch fürs Kabarett. Das ist sehr schön, und das Kabarett wiederum hilft dabei, auch im Geschäftsleben manches etwas heiterer zu sehen.
Welche Rolle das Kabarett sonst noch in Ihrem Leben gespielt hat, darauf kommen wir noch später in der Sendung. Frau Schepper, Sie sind seit 20 Jahren mit Ihrem Mann aktiv in einem Gospelchor. Gospel, das heißt ja aus dem Englischen übersetzt so viel wie Evangelium, frohe Botschaft. War Ihnen während der Krankheit Ihres Sohnes Daniel eigentlich nicht eher zum Verzagen als zum Singen?
Teilweise, aber das Singen, das kann einem ja auch sehr viel Mut geben. Und die Botschaften, die in der Gospelmusik vermittelt werden, beinhalten ja auch was sehr Hoffnungsvolles. Und es gibt ja auch die Musiktherapie, nicht umsonst. Und die Last von der Seele singen, sich von der Seele singen, mal nicht nur denken müssen, ja, die Seele auch mal sozusagen schwingen lassen können, das hat mir damals schon auch sehr gut getan. Auch die inhaltlichen Texte der Gospelmusik, ja, es gibt da schon, so ein paar Lieblingslieder dann auch gehabt, ja, die ich sehr gerne in der Zeit gehört habe.
Also die gesungene frohe Botschaft, die hat Sie ja durch diese Zeit auch durchgetragen,
ja,
das kann
ja,
man so sagen.
Ja, natürlich.
Jetzt, damit wir alle wissen, wovon wir hier in der Sendung sprechen, Frau Schepper, Herr Schultheiß, im Sommer 2000 wurde bei Ihrem damals 4-jährigen Sohn Daniel Krebs festgestellt. Können Sie uns erzählen, was ist es für ein Krebs gewesen und was ist auf die Diagnose gefolgt? Was passierte dann?
Ja, also die Art des Tumors nennt sich embryonales Rhabdomyosarkom, das ist ein ziemlich komplizierter Fachausdruck.
Auf Deutsch?
Das kann man nicht eindeutschen. Das ist ein Tumor, der im Muskelgewebe entsteht. Beim Daniel war das in der Nähe des Afters. Und sehr ungewöhnliche Stelle, wo kein Mensch auch je einen Krebs vermutet. Das ist eine Krebsart, die nur bei kleinen Kindern vorkommt, oder fast ausschließlich nur bei Kindern. Und die bringen das praktisch mit auf die Welt, deswegen auch der Begriff embryonales Rhabdomyosarkom. Erkannt wurde das allerdings erst, als er 4 war, nach einer Reihe von Fehldiagnosen. Das heißt, man hat es für Missbildungen der Haut gehalten und so weiter. Und alle Ärzte hatten uns beruhigt, sie haben gesagt, wir wissen nicht genau, was es ist, aber es kann eigentlich nichts Schlimmes sein, das verwächst sich wahrscheinlich von alleine. Und dann war der Schock sehr groß, als es dann diagnostiziert wurde und klar war, das ist jetzt richtig bösartig. Und dann gibt eines das andere. Man hat nicht lange Zeit nachzudenken, man ist dann sofort in der Behandlung drin und zwar das volle Programm, also Chemotherapie, Bestrahlungen und so weiter und so fort. Das ging dann so weiter, man macht dann eine Standardbehandlung durch, die alle Kinder bekommen, egal wo in Europa das diagnostiziert wird.
Wie sieht die denn aus?
Ja, es gibt, die Standardbehandlung sieht so aus, 9 Zyklen Chemotherapie, zwischendrin Bestrahlung, damit hofft man den Tumor so zu verkleinern, dass man ihn rausoperieren kann. Und dann, wenn alles vorbei ist, hofft man, dass der Tumor nicht wiederkommt, weil man ihn vollständig erwischt hat. Bei uns war das Problem, wir haben das gemacht und der Tumor hat nicht sehr gut auf die Behandlung angesprochen.
Was heißt das?
Das heißt, er wurde zwar kleiner, aber längst nicht so, wie man das normalerweise erwartet. Und damit war die Operation sehr riskant.
Also was heißt das konkret, dass es dann riskant für Daniel wurde?
Riskant heißt, wenn ein Tumor die Größe eines Hühnereis hat und man sich einen 4-Jährigen vorstellt und wenn man so einen Tumor mit Sicherheitsabstand rausschneiden will, muss man also irgendwas in der Größenordnung eine Orange rausschneiden und das aus dem Popo eines 4-Jährigen, da bleibt nicht mehr viel übrig. Das heißt, es stand real die Gefahr im Raum, dass er seinen Enddarm verliert, also einen künstlichen Darmausgang braucht, vielleicht auch noch mehr Organe aus dem kleinen Becken.
Also es wäre eine konkrete Verstümmelung, es wäre ein ganz massiver Eingriff, der ihn lebenslang auch behindern würde.
Genau, das war auch die große Angst bei uns, dass wir entscheiden müssen zwischen Lebenslänge und Lebensqualität und haben dann verzweifelt nach anderen Möglichkeiten gesucht. Und sind dann in Zusammenarbeit mit den Ärzten fündig geworden bei einem Arzt in Düsseldorf, der Hyperthermie anwendet.
Was ist das bitte?
Hyperthermie ist eine Überwärmung des Gewebes an Ort und Stelle, wo der Tumor sitzt, mit Hilfe von Mikrowellen. Und dann wird in dieses erhitzte Gewebe die Chemotherapie eingeleitet. Und dadurch wird die Wirkung der Chemotherapie verstärkt. Das ist ein Verfahren, was es bei Erwachsenen häufiger gibt und bei Kindern, zumindest in dieser Gegend, in dieser Körperregion, kann das nur bei diesen kleinen Kindern nur der Arzt in Düsseldorf. Mhm. Und das hat dann einiges mehr an Effekt bewirkt, aber dann haben wir die Operation gemacht und am Ende der als das dann untersucht wurde, kam raus, dass noch aktive Tumorzellen im Körper verblieben waren nach der Operation. Und da war natürlich die Ratlosigkeit nochmal groß. Wir haben dann nochmal Chemotherapie, Hyperthermie weitergemacht und haben uns dann entschlossen, noch eine Behandlung zu machen, die bei Kindern sehr selten angewendet wird. Das nennt sich Brachytherapie, ist eine spezielle Form der Bestrahlung. Das konnte dann nur ein Arzt in Wien machen. Und dann kam eine lange Zeit des bangen Wartens.
Das ist eine Therapie, die Sie da beschreiben, wo das strahlende Material direkt in den Tumor eingebracht wird mit Sonden, oder?
Genau.
Ist das richtig?
Ja, das ist also dann weniger belastend als die Bestrahlung, die durch die Haut erfolgt, ist aber insgesamt eine sehr anstrengende Therapie. Da muss man 3 Tage, 3 Nächte in einem Raum sein, so ein richtig so ein Strahlenbunker. Und der Sohn musste die 3 Tage und 3 Nächte so still liegen, er durfte sich nicht bewegen, er bekam dann eine Periduralanästhesie, sodass der ganze Unterleib gelähmt war durch die Medikamente und er musste diese 3 Tage und 3 Nächte aushalten. Das war sehr, sehr belastend, vor allen Dingen psychisch, körperlich nicht so, aber psychisch sehr belastend.
Für Daniel oder für Sie beide?
Ja,
ich habe erst gedacht, es ist für Daniel schlimm.
Ja.
Und, aber der Kleine, der hat das unheimlich gut weggesteckt. Der war nach 2 Tagen wieder fröhlich. Und
wir als Eltern, wir hingen danach total in den Seilen, ja.
Frau Schepper, wie ist denn das gewesen? War dem Daniel immer bewusst, wie es um ihn steht?
Tja, also also wir haben uns von Anfang an dazu entschieden, ihm sozusagen kindgerecht, aber doch auch sehr offen alles zu sagen, was so auch ansteht. Also das muss man meiner Meinung nach in gewisser Weise auch, damit die Kinder auch die Ernsthaftigkeit begreifen und auch entsprechend mitspielen. Also wir haben sozusagen dieses kindgerecht offene Konzept gewählt, also auch überhaupt in der Familie, auch unserer großen Tochter gegenüber. Wir dachten, also wir haben schon mit ihm auch über Tod gesprochen, wir dachten, er hätte das also sozusagen vollkommen verinnerlicht. Es hat sich aber eigentlich erst in der Aufarbeitung bezüglich unseres Buches ergeben, dass er mal irgendwann sagte, ich habe eigentlich erst viel später begriffen, dass ich da todkrank war. Also ich habe das eigentlich damals gar nicht so realisiert. Ja? Das hängt vielleicht einfach auch damit zusammen, dass er eben noch recht klein war mit 4 Jahren und sowas wie, was ist Zukunft, was heißt Tod, diese Begriffe vielleicht da einfach noch nicht so für ihn greifbar oder entwickelt waren. Also so kann ich mir das im Nachhinein nur erklären, weil wir haben das ihm schon gesagt, aber er hatte gesagt, er hat es eigentlich jetzt hinterher richtig realisiert und hat richtig Angst erst hinterher gekriegt, was da eigentlich alles so war, ja. Also es war für uns überraschend, diese Erkenntnis.
Er hat also eine ganz eigene Formulierung dafür gefunden. Er hat gesagt, dass er daran hätte sterben können, hat er erst Jahre später begriffen. Das finde ich witzig, sagte er dann. Das ist für mich auch so ein bisschen typisch, wie er so drauf ist. Er findet es dann witzig, dass er es hinterher begriffen hat. Ich habe so den Eindruck, dass die kleinen Kinder sehr viel unbefangener mit dem Thema umgehen können als die Erwachsenen.
Also Sie hatten so den Eindruck, dass Ihr Sohn einfach so eine natürliche, ja, wie soll ich das nennen, einen natürlichen kindlichen Schutz hat, der ihn einfach vor dem Unfassbaren auch schützt, oder?
Ja, das war für mich auch so ein wichtiges Motiv. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass es neben dem Tumor im Körper auch einen Tumor auf der Seele geben kann, der eigentlich noch viel schlimmer ist. Das heißt, wenn das Kind das Lachen verliert. Und das war mir immer ganz wichtig, dass der Daniel bei all den Schmerzen und Piesackereien und so, die er hatte, dass er noch eine Lebensqualität hat und sich noch freuen kann, dass er reagiert auf Zuwendungen und all diese Dinge. Das hat mir dann auch immer Mut selbst gegeben, Hoffnung gegeben, weiterzukämpfen, wenn es mir gelungen ist, ihn irgendwie fröhlich zu stimmen. Und tatsächlich ist es so, dass der Tod für die Kinder etwas ist, womit sie eigentlich nicht viel verbinden. Das ist so wie Schlafen oder so. Also das, ich bin immer wieder erstaunt, wie Kinder, selbst Kinder, die spüren, dass sie nicht mehr gesund werden, viel einfacher damit umgehen können als ihre Eltern.
Frau Schepper, können Sie uns erzählen, ich meine, es wissen viele Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wissen jetzt vielleicht nicht genau, was es, Ihr Mann hat es so genannt, dass Ihr Sohn gepiesackt wurde. Ich meine, was hat Ihr Sohn denn konkret so durchgemacht, wenn Sie da auch noch mal ganz kurz was erzählen können, welche Folgen Strahlentherapie und so weiter hat?
Na gut, also ich meine, das hing schon damit zusammen, dass man permanent zu Blutkontrollen gefahren ist in die Ambulanz. Das heißt, also ich habe quasi tageweise im Krankenhaus verbracht. War damals ja, hatte ich ja noch eine Teilzeitstelle, also habe das auch immer noch mit meinem Beruf verbunden oder irgendwie es versucht. Dann habe ich mich mit meinem Mann abzusprechen, wer fährt jetzt in die Ambulanz wegen der Blutkontrollen. Das heißt, immer wieder in Fingerpieks, also irgendwann mal konnte mein Sohn diese Fingerpiekse nicht mehr aushalten. Bei jeder größeren Untersuchung gab es sofort so ein Betäubungsmittel, ja, also der musste dann in Schlaf versetzt werden, also gerade wenn es um diese MRT-Aufnahmen gegangen ist oder um die CT-Aufnahmen gegangen.
MRT ist Magnetresonanztherapie und CT ist Computertomographie,
oder? Ganz genau. Okay. Also da wurde er immer, musste er immer, also ist klar, die sind ja viel zu klein, die halten ja diese ganze Zeit da auch gar nicht aus. Und die Chemotherapie auch, ja, musste wieder was reinlaufen, umgestöpselt werden, zwischendurch nochmal ein kleiner Fingerpieks. Also der hing, ich habe immer so die Vorstellung gehabt, so dieses Bild, dass mein Sohn eigentlich permanent an irgendwelchen Kabeln hängt und Schläuchen hängt. Und so wie man sich vorstellt, so ist es auch, ja. Die schieben da ja auf der onkologischen Station immer ihre kleinen Ständerchen durch die Gegend.
Die onkologische Station ist die Krebsstation.
Ganz genau, das ist die Krebsstation. Und das hat mit einem normalen kindlichen Leben nichts zu tun. Das ist eine ganz eigene Welt. Und
dieses Bild, ja, dass diese glatzköpfigen Kinder über die Station mit ihren Ständerchen schieben und da läuft dann die Chemotherapie ein, das ist ein gutes Bild. Ja, also das beinhaltet einfach auch schon viel.
Frau Schepper, wie wichtig war in dieser Zeit die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen, die es für krebskranke Kinder speziell gibt?
Also ich habe diese Selbsthilfegruppen nicht genutzt. Ich habe sie in dem Moment auch nicht gesucht. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aha. Ich hatte ein sehr, also im Nachhinein bin ich darum auch sehr dankbar, ein sehr gut funktionierendes soziales Netzwerk bei mir in der Umgebung. Und ich hatte auch das Bedürfnis, das Krankenhaus und die Erkrankung meines Sohnes ist schon so dominant. Ich möchte jetzt in dem Moment gerade nicht in eine Selbsthilfegruppe gehen, wo wieder über dieses Thema gesprochen wird. Ja, in meinem Kopf war ja so viel einfach beherrscht. Immer dieser Gedanke, das Kind ist krank. Wenn ich dann also mal raus war aus dem Krankenhaus, ja, dann wollte ich einfach mal ins Kino gehen, mal essen gehen, mir Gutes tun, was bloß nichts mit schon wieder darüber reden zu tun hat. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich da klar ausdrücke. Also ich habe es eher nicht gesucht, wenn überhaupt hinterher, hinter allem. Aber in dem Moment hätte mich das noch mehr wieder da reingerissen.
Mhm. Herr Schultheiß, wie wichtig war denn oder ist Ihrer Meinung nach, dass sich die Eltern informieren über den Krebs ihres Kindes? Und wie ist da eine Zusammenarbeit mit den Medizinern möglich? Sie haben sich ja da ziemlich reingehängt in die Thematik.
Ja, das war bei uns eine Besonderheit. Durch meine naturwissenschaftliche Ausbildung hatte ich natürlich einen gewissen Vorteil. Das heißt, ich kann mich relativ leicht in wissenschaftliches Material reinarbeiten. Ich wollte einfach wissen, was da los ist. Also es gibt ja Leute, die sagen, wir verlassen uns voll und ganz auf die Ärzte und machen einfach das, was die Ärzte sagen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte etwas tun, ich möchte Bescheid wissen, worum geht es, ich will mich an dem Kampf beteiligen. Und die Ärzte haben ja unglaublich viel auf der Station auch zu tun. Die haben gar nicht so viel Zeit, sich in den einzelnen Patienten reinzudenken. Und habe ich mir die Unterlagen fotokopieren lassen, habe da reingewühlt, habe im Internet recherchiert und so weiter und so fort und konnte dann irgendwann auf Augenhöhe auch mit den Ärzten sprechen. Das war auch sehr interessant für mich, die Perspektive des Arztes dann einzunehmen, nicht nur die des besorgten Vaters.
Es war dann letztlich auch so, so schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass Sie konkret dem Ärzteteam ja auch Vorschläge gemacht haben. Hören Sie mal, wie sieht es mit der und der Therapie aus?
Genau, das war vielleicht eine Besonderheit. Das ist an sich unüblich, aber als wir an dem Punkt waren, wo die Ärzte gesagt haben, also nach dem Behandlungsschema wäre jetzt eine Operation dran.
Und eben mit der Verstümmelung.
Die Operation wird wahrscheinlich verstümmelnde Konsequenzen haben. Da hatte ich so eine Panik, dass ich gesagt habe, ich will alles versuchen, um das zu vermeiden. Und dann habe ich wild rumrecherchiert und bin dann irgendwann auf dieses Thema Hyperthermie gestoßen. Dann habe ich mit den Ärzten drüber gesprochen und dann gab es einige Fügungen, so kann ich das sehen, dass da sehr schnell Kontakt hergestellt werden konnte zu diesem Arzt in Düsseldorf und das dann auch ganz schnell geklappt hat. Das heißt, also innerhalb weniger Tage haben die Frankfurter Ärzte gesagt, ja, das ist genau das Richtige für unseren Daniel und dann wurde er dort hierüber überwiesen und das passte genau.
Also Ihr Weg war es einfach, dass Sie sich konkret auch mit dieser Krankheit auseinandergesetzt haben und nicht unbeteiligt sich ausgeklinkt haben, sondern sich mitbeteiligt waren.
Ja, also von meiner Erziehung her war ich eigentlich gewöhnt, immer Dinge optimistisch zu sehen und positiv zu sehen und auch sich mal was schön auszumalen und an den guten Ausgang zu glauben. Und an dieser Stelle war es so, dass ich gedacht habe, wenn ich mich da selbst betrüge, dann tue ich mir keinen Gefallen. Weil ich auch schon erlebt habe, dass Eltern sich dann in so einer Situation was eingeredet haben, was dann einfach nicht getragen hat. Und ich habe gedacht, es ist besser, ganz realistisch zu sein, knallhart und nach dem Prinzip zu verfahren, ora et labora. Das heißt also, beten, als ob alles Arbeiten nichts nützte und arbeiten oder kämpfen, als ob alles Beten nichts nützte. Und dann in dieser Zusammenwirkung hatte ich das Gefühl, das ist die beste Strategie.
Frau Schepper, Ihr Buch, das heißt ja, ein Kind besiegt den Krebs. Hat Daniel den Krebs alleine besiegt oder würden Sie aus heutiger Sicht sagen, dass die ganze Familie schuld, heißt Schepper, also auch Sie mit Ihrer Tochter Miriam, dass Sie das gemeinsam besiegt haben?
Also was sicherlich sehr, sehr hilfreich war, und auch da bin ich heute im Nachhinein sehr dankbar, dass ich mit einem Mann verheiratet bin, wo wir von Anfang an gesagt haben, also was jetzt uns beide betrifft, wir wollen uns an den Händen halten, wir wollen zusammen beten und wir wollen diese Geschichte zusammentragen. Das haben wir auch getan. Also was uns beide angeht, haben wir ziemlich 50-50 die Belastung aufgeteilt. Wer gerade am kräftigsten war, hat bestimmte Dinge gemacht, es wurde klar aufgeteilt, wer kann das und das jetzt machen. Das war sehr, sehr hilfreich. Und insgesamt gesehen, was die Familie angeht, muss man, da haben Sie völlig recht, diese Geschichte gemeinsam bewältigen. Also man muss ja auch die Tochter wieder zurückholen, man muss ja sich wieder finden nachher, ja, als Familie muss man sich finden, wieder das Familiengleichgewicht wiederherstellen, und das dauert auch. Also ich habe immer gehofft, ach, weißt du, die Therapie ist vorbei, zack, dann stellt sich das Familiengleichgewicht wieder her, Pustekuchen, ich bin da eher ein ungeduldiger Mensch, also ich habe da ein bisschen warten müssen, es dauert auch ein paar Jahre, bis man sich zusammen wiederfindet.
Von ja. Welchen Zeiträumen sprechen wir da, wie viele Jahre?
4 Jahre.
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, es gibt bei dieser Art von Tumor leider keinen Blutwert, der einem sagt, jetzt ist es wirklich ausgestanden oder so. Sondern man muss etwa 5 Jahre lang mit dem Gefühl leben, es kann jederzeit wieder aufbrechen. Mhm. Erst nach diesen 5 Jahren stellt sich allmählich eine gewisse Sicherheit ein, dass man es geschafft hat. Es gibt aber keinen erlösenden Spruch des Arztes, der sagt, es ist geschafft. Das heißt, 5 Jahre lang Angst aushalten.
Sind diese 5 Jahre jetzt rum?
Die sind jetzt zum Glück rum. Ja, es sind jetzt 7 Jahre seit Behandlungsende. Von daher leben wir jetzt nicht mehr mit der Angst, aber die Erinnerung an die Angst ist noch sehr gegenwärtig. Und die Angst prägt das ganze Zusammenleben. Und dadurch verändert sich sehr vieles. Nicht nur negativ, sondern auch positiv. Das heißt, man nimmt das Leben viel intensiver und dichter wahr, kann das Wichtige vom Unwichtigen besser unterscheiden, konzentriert sich auf die lebensfördernden Aspekte, hat keine Lust mehr, sich mit Kleinigkeiten das Leben zu vertun. Das ist sehr, sehr positiv. Gerade bei der Anfangszeit hat es oft auch das Gefühl so mit sich gebracht, dass man irgendwo am Rande steht. Alle Leute machen Smalltalk, reden über das Wetter und über Kleinigkeiten. Und
was ja durchaus legitim ist, ne?
Absolut, ja.
Das Problem ist einfach, dass man es emotional in dem Moment nicht mittragen kann. Also man kann das natürlich, das ist heute wieder da, ja. Also es ist heute für mich kein Problem, aber in dem Moment kann man es einfach emotional nicht mittragen und dann fühlt man sich schon so ein bisschen... Am Rand. Also, ja.
Frau Schepper, ich möchte noch ganz kurz auch über dieses Wiederzusammenwachsen der Familie sprechen. Ja. Sie haben in dem Buch geschrieben, Ihre Tochter sagte mal, ich will auch Krebs haben. Warum hat sie das wohl gesagt?
Ja gut, die Sache ist klar. Also wenn man ein krankes Kind in der Familie hat, nicht nur ein krebskrankes Kind, dann dreht sich einfach viel um dieses Kind. Und wir haben immer auch natürlich versucht, an Miriam zu denken, wir haben auch alleine mit ihr Sachen unternommen, wir haben uns das auch aufgeteilt, das haben wir wirklich getan. Aber Fakt ist, sie hat irgendwann mal dieses Gefühl bekommen, meine Eltern lieben mich nicht so wie meinen Bruder. Einfach aufgrund des Zeitaufwands, was da auch reingehängt wurde. Ist eigentlich aus kindlicher Sicht auch völlig verständlich.
Und was konnten Sie dann konkret tun, um Ihrer Tochter auch dieses Gefühl wieder zu nehmen? Ist das möglich gewesen?
Also einmal mit Worten. Man kann natürlich mit Worten auch sagen, du weißt, ich habe dich genauso lieb wie deinen Bruder. Ich habe ihr auch versucht zu vermitteln, dass wir alle unseren Preis bezahlt haben. Nicht nur sie hat auf einen Teil ihrer Kindheit verzichten müssen, sondern auch wir als Erwachsene haben unsere Preise in dieser Geschichte bezahlt. Aber diese Preise haben sich doch auch gelohnt. Also habe versucht, das auf dieser sprachlichen Ebene mit ihr zu verhandeln. Und das andere ist, ich habe mir gesagt, gut, also wenn die Worte nicht reichen, was kannst du noch machen? Ich bin zum Beispiel heute begeisterte Masseurin der Familie, ja, also mache ich wirklich gern. Ich habe versucht, auf dieser körperlichen Ebene dieses Streicheln, dieser, ich sage auch immer, dieser Kuschelphilosophie, die wir entwickelt haben, also als Bild vielleicht so ein bisschen auch die Maria mit dem Jesuskind im Arm. Ja, ich habe mir gesagt, gut, Christiane, manchmal geht's mit Worten nicht, also versuchst du es einfach auch mit Streicheln, mit Anfassen, mit Massieren, mit mal in die Stadt. Wir sind letztes Jahr haben eine Stadtbesichtigung gemacht in London, also so ein Sightseeing-Trip nach London gemacht und habe gesagt, guck mal, das geht jetzt wieder und es ist jetzt für dich, weil du auch paar Jahre einfach zurückstecken musstest. Ja, also so ganz bewusst.
Und die Tochter kann das auch annehmen?
Ja, die kann das annehmen, die konnte das annehmen und die merkt es auch und ich drücke sie auch und küsse sie auch und so auf dieser Weise, ne, so dieses Herzliche, da kann man was wieder gut machen. Das würde ich auch als meine Philosophie zumindest weitergeben wollen, ja.
Und habe ich das richtig verstanden? Sie haben sozusagen auch durch die Krankheit von Daniel in der Familie eine neue Kultur des Kuschelns, so wie Sie es nennen, auch entwickelt, dass Sie eine neue Nähe zueinander gefunden haben. Ist das richtig?
Ja, also das ist mit Sicherheit richtig. Also wir haben heute einen sehr liebevollen Umgang miteinander, dass auch diese Dankbarkeit gepflegt wird, natürlich, dass unser Sohn gesund worden ist und wir als Familie heute überhaupt noch wieder zusammen sind und wir stehen auch stärker da als vorher. Also das ist mit Sicherheit so. Wenn man mal was gewuppt hat, sage ich immer, so einer für alle, alle für einen. Ja, ich habe zu mir gesagt, du, ich verstehe, wir haben zum Beispiel das auch nicht verboten zu sagen. Also ich wollte auch Krebs haben, ne? Also ich möchte das auch gern mal haben, diese Geschenke und diese Aufmerksamkeit und das möchte ich auch gerne, aber das verstehe ich. Ich verstehe das, dass du das denkst. Das ist dein gutes Recht, ja, und das hat ihr auch, dass man ihr eben nicht gesagt hat, ach, das kannst du doch jetzt so nicht sagen. Ja, das geht doch nicht. Überleg dir doch mal, was dein Bruder alles durchgemacht hat. Das haben wir eben nicht gemacht, sondern wir haben es so stehen lassen.
Sie haben Ihre Tochter ernst genommen damit.
Ja, und das hat ihr gut getan. Es ist ja auch in dem Buch so drin. Sie hat ja ein eigenes Kapitel. Da hat sie ihre eigenen Sachen auch gesagt und die haben wir auch nicht redigiert. Das durfte sie so stehen lassen. Und das hat auch nochmal bei ihr so Klick gemacht. Ja, so, das darf auch so sein und das ist auch berechtigt.
Herr Schultheiß, im ersten Korintherbrief, 13. Kapitel, schreibt der Apostel, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Welche Wahrheit hat denn dieser Satz für Sie persönlich in der Leidenszeit Ihrer Familie bekommen?
Für mich ist es eine der Schlüsselstellen des Neuen Testamentes, was leider viel zu oft vergessen wird. Also jetzt hier ganz praktisch auf unseren Sohn bezogen.
Genau.
Heißt das für mich, es gab irgendwann einen Punkt, wo ich nicht wusste, ob er das überlebt oder nicht. Eigentlich waren die Ärzte sogar ziemlich stark der Auffassung, dass er es nicht schaffen würde. Und ich habe überlegt, was kann man jetzt noch tun? Natürlich hofft man auf ein Wunder,
ja.
Aber mit den Wundern ist das ja immer so eine Sache. Die sind nicht verfügbar. Es ist nicht so, dass man sagt, ich muss diesen Knopf drücken, die drei Gebete zitieren, dann kommt das Wunder. Ich musste mich einfach mit dem Gedanken auseinandersetzen, das Leben ist vielleicht von ihm verdammt kurz. Was bleibt dann übrig? Was kann einem solchen Leben Sinn geben? Ich habe mir gesagt, das Einzige, womit man das überhaupt aushalten kann, ist der Gedanke, dass in diesem Leben Liebe passiert ist. Das heißt, dass er Liebe erfährt und auch widerspiegeln kann. Und das ist irgendwo der Sinn des ganzen Daseins, also des menschlichen Daseins, dass Liebe passiert. Und ich habe es als meine Aufgabe angesehen, ihm diese Liebe zu vermitteln. Auch die Liebe Gottes an einem Kind hat jetzt sozusagen, also die religiöse Entwicklung eines Kindes ist ja sehr stark vermittelt durch die Eltern. Und ich wollte ihm einfach zeigen, dass Gott ihn liebt und das sozusagen über mich als Vehikel ihm zeigen. Und dann habe ich mich immer über ihn gebeugt, nachts, wenn er geschlafen hat, und habe ihm das so ins Ohr geflüstert. Ich wollte einfach, dass diese Botschaft tief in sein Herz einzieht. Und ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, das ist das Allerwichtigste, was man einem Menschen überhaupt vermitteln kann. Auch nicht nur in solchen Krisensituationen, sondern allgemein. Ich gehe jetzt wacher durch die Gegend, unterhalte mich mit Leuten und bin immer wieder erschrocken darüber, wie viele Menschen, wie viele erwachsene Menschen es gibt, die diese Botschaft nie so gehört haben, dass sie so, wie sie sind, akzeptiert sind und geliebt sind. Und für mich ist das der Schlüssel des Neuen Testamentes. Das ist die Botschaft, die in die ganze Welt raus muss. Diese umfassende Liebe, die Liebe, die nicht an Bedingungen gekoppelt ist. Das beschreibt der Paulus in dem 13. Kapitel vom Korintherbrief so wunderbar. Es wird ja meistens bei Hochzeiten verlesen, dieser Text. Aber eigentlich schreibt ihn Paulus ja für eine vollkommen zerstrittene Gemeinde und sagt, ihr könnt in der Gemeinde tun, was ihr wollt. Ohne Liebe bringt das alles gar nichts.
Sie haben mir auch gesagt, Herr Schultheiß, eine Ihrer Erfahrungen ist, nicht wir stützen den Glauben, der Glaube stützt uns, so wie Sie es jetzt auch gerade geschrieben haben. Und dass der Glaube ein Hilfsmittel zur Realität in aller Härte ist, das haben Sie mir in einem Vorgespräch gesagt. Ja. Können Sie uns beschreiben, welche Entwicklung so auch Ihr persönlicher Glaube genommen hat, dass Sie das so sagen können, ein Hilfsmittel zur Realität in aller Härte? Das ist schon starker Tobak, aber auch große Hilfe.
Ja, man kann so sagen, ich habe früher den Glauben in einem Zusammenhang kennengelernt, wo ein Motiv stark im Vordergrund stand. Ich will ein guter Mensch sein und ich will Gott dienen. Und dann stand dieser Aspekt des Dienens sehr stark im Vordergrund. Und ich habe dann sehr stark mit dem Gefühl auch gelebt, ich muss den Glauben hochhalten. Ich muss für den Glauben kämpfen. Ich muss dieses tun, ich muss jenes tun. Und da steht so im Hintergrund ein bisschen die Vorstellung, dass Gott einem dann auf die Schulter klopft und sagt, das hast du toll gemacht. Und es hat bei mir einige Jahre gedauert, um zu begreifen, dass es ja eigentlich genau umgekehrt gemeint ist im Neuen Testament. Nicht, dass ich den Glauben hochhalten muss, sondern dass der Glaube mich hochhalten muss. Das ist etwas ganz anderes. In der Geschichte mit der Krankheit von Daniel habe ich gemerkt, meine Kräfte sind begrenzt. Es gibt irgendwann den Punkt, da stehe ich da und komme nicht weiter und weiß nicht, wie ich den Tag überstehen soll. Bin verzweifelt, dann schmeiße ich all meine Empfindungen, auch meine Wut, meine Enttäuschung, meine Trauer, schmeiße ich dann im Gebet auf den lieben Gott und sage, mach was draus. Und das geht auch noch weiter. Ich habe dann, es war mir eine ganz große Hilfe, dass dann Leute gesagt haben, wir beten für dich. Also wenn du selbst nicht beten kannst, dann beten wir für dich. Und das war richtig spürbar. Eine Freundin von mir, eine Amerikanerin, die in der Nähe von Detroit lebt, hat mir irgendwann erzählt, dass sie ihre Gemeinde dazu gebracht hat, für uns als Familie zu beten. Das hat mich unglaublich berührt.
Und Sie haben das am anderen Ende der Welt gespürt?
Ja. Mhm. Das war für mich ganz faszinierend, was für eine Woge an Kraft auf diesem Wege kommt. So dass ich das Gefühl hatte, wie gehen eigentlich Leute damit um, die das nicht haben, die auf solche spirituellen Kraft Quellen nicht zugreifen können, sich das selbst verbieten. Und dadurch hat sich auch mein Bild vom Glauben geändert, als ich gemerkt habe, das möchte ich weitergeben. Wie kriegt man Zugang zu diesen Kraftquellen? Nicht so sehr, wer hat Recht und wer hat das richtige Weltbild und die richtige Konfession und das alles, sondern nur, wie kommt die Liebe Gottes in die Welt? Wie können wir uns das gegenseitig erfahrbar machen?
Frau Schepper, Ihr Mann hat jetzt gerade von den wirklich guten Erfahrungen auch berichtet, die Ihr Glaubensleben genommen hat durch die Krankheit des Sohnes. Aber wie oft haben Sie mit Gott geschimpft und gestritten in der Zeit?
Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich das eigentlich gar nicht. Also, ich habe Gott schon immer eher auch als Freund, also wenn man das mal so sagen kann, ja, diese als Energiequelle und als Freund in meinem Leben gesehen, gestritten überhaupt nicht. Also ich empfinde Gott, oder ich weiß, als sehr hilfreich, Gott zu sehen, als etwas, was größer ist als ich und wo ich meine Sorgen hingeben kann, ja, wenn mal gar nichts mehr ging. Es gab auch Zeiten, da habe ich mich sehr leer gefühlt, dann habe ich mich auf das Vaterunser zurückgezogen und habe das also wie so immer wieder und immer wieder, ja, mit Rosenkranz, ja, immer wieder. Das hat mir einfach dann auch geholfen, wenn meine eigenen Worte dann manchmal auch gefehlt haben. Insofern habe ich mit ihm gar nicht gestritten. Ich habe eher darum gebetet und habe gesagt, bitte lass mich nicht vom Glauben abfallen, ja, also trag mich bitte irgendwie da durch mit Menschen, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, dass wir das hier überleben, dass wir das hier hinkriegen. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, dass ich das sehr bewährt hat und dass ich das sehr dankbar entgegennehme, dass ich eben einen Gott in mir trage, der größer ist als ich.
Sie beschreiben in dem Buch Ihr Leben in dieser Zeit als ein Leben auf Abruf. Sie haben gesagt, Sie saßen immer auf gepackten Koffern, wie Flüchtlinge. Ständig konnte ja irgendwas sein. Sie müssten mit Ihrem Sohn nochmal schnell ins Krankenhaus, weil er eine Infektion bekommt. Welche Überlebensstrategien haben Sie denn damals entwickelt, um einfach mit dieser absurden Situation klarzukommen?
Ja gut, also das eine war... dass ich mich halt auf ein soziales Netzwerk auch zurückziehen konnte. Ich habe das schon mal am Anfang gesagt, aber das möchte ich gerne wiederholen.
Bitte.
Weil das für mich einfach auch sehr wichtig war. Das andere war, dass wir natürlich auch unseren Gospelchor hatten, also der mich dann auch im Zweifelsfall mit dem Inhalt, was man da auch singt, wieder aufgetankt hat. Also das war in dem Fall jetzt dann mein Weg, ja, dieses Step back and let God take control, ja, also tritt zurück und überlass es einfach Gott, wie es weitergehen soll. Dann, dass ich Freunde hatte, die mich eben auch mal ausgeführt haben ins Kino. Ich habe gesagt, hier geht einfach mal mit mir essen. Ja, also lenkt mich einfach. Ich war für Ablenkung auch, ganz klare Ablenkung, weil mein ganzer Kopf sowieso immer voller Sorgen war. Da war ich also auch sehr, sehr dankbar. Ja, jetzt überlege ich gerade.
Sie sprechen so von dem sozialen Netzwerk. Das heißt also konkret, dass Sie sich gesagt haben, ich gebe diese Last auf verschiedene, auf mehrere Schultern ab.
Ja, also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das für mich sehr hilfreich war, es auf mehrere Schultern zu verteilen. Also wenn jemand das kann, dann würde ich ihm das auch als Rat mit auf den Weg geben, weil Einzelpersonen sind damit völlig überfordert. Also das habe ich sehr schnell verstanden und habe da immer hier mal, da mal, und ich hatte auch ein großes Netzwerk und das habe ich genutzt und das hat mir über die Maßen geholfen. Aber auch natürlich, und das stimmt auch, also dass andere Menschen für uns gebetet haben, dass diese Möglichkeit eben auch blieb. Ich bin, wenn ich konnte, regelmäßig in die Gottesdienst gegangen. Wenn ich in Düsseldorf war, und da war ich dann mit meinem Sohn dort alleine, habe ich auch versucht, dort in der Krankenhauskapelle irgendwo mal einen Ort zu finden, wo ich mich mal abseilen konnte, wo ich mal hingehen konnte, weil ich gesagt habe, ich halte das sonst auf dieser onkologischen Station da einfach nicht aus. Ja, ich muss irgendwo mal an einen Ort, der halbwegs der geborgen hat, wenn da nur ein Kreuz hängt, ist mir auch schon recht. Also irgendwas, was mich an Kirche und an meinen Glauben auch erinnert, damit ich einfach mal da rauskomme. Ja, es sind dann so, ich weiß nicht, ob ich mich da klar ausdrücke, das sind so die ganz archaischen Dinge, ja, auf die ich dann da für mich zurückgegriffen habe, aber die auch sich, also die auch getragen haben.
Jetzt haben Sie gerade erzählt von auch Ihren Gefühlen auf den Kinderkrebsstationen, auf der onkologischen Station. Da begegnen Sie ja auch laufend dann auch anderen Eltern mit ihren Kindern und ihrem Leid. Ja.
Ja.
Inwieweit sind Sie da überhaupt noch fähig zur Anteilnahme mit anderen?
Soll. Ich bin ein freundlich ausgerichteter Mensch, also das ist nicht das Problem. Unterhalten habe ich mich mit den Eltern dann da schon, aber ich muss gestehen, ich war so ein Mensch, ich habe mich dann eher auch mal zurückgezogen, also ich war so voll mit auch mit meinem eigenen Leid, also wenn man dann auch immer noch die anderen Geschichten gehört hat. Ich habe sie gehört, ich habe mich damit auch auseinandergesetzt, aber ich habe dann schon manchmal auch meine Grenzen auch gespürt, ja, so zieh dich doch auch wieder ein bisschen zurück. Wissen Sie, was ich meine?
Also auch das war einfach wichtig, dass Sie Ihre Räume, Ihre Rückzugsorte immer wieder hatten.
Also ich habe da einfach auch meine Grenzen kennengelernt und die auch respektiert. Also weil da gab es absolute Horrorgeschichten und es hat mir dann in dem Moment nur teilweise weitergeholfen. Also klar, man war natürlich in einem Boot mit den anderen, man konnte sich über vieles verständigen, aber manchmal habe ich auch gedacht, liebe Güte, ja, lass uns bitte einfach mal über was anderes sprechen.
Es ist so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite ist es gut, Menschen zu treffen, wo man nicht viel erklären muss. Das heißt, sitzen alle in einem Boot und die anderen verstehen sofort mit ein paar Andeutungen. Ja, man sagt irgendeinen medizinischen Fachausdruck und die anderen wissen, worum es geht, welche Situation, welche Gefühle sich damit verbinden. Und andererseits kann das Gespräch, weil es nur noch dieses Thema gibt, man hat praktisch gar kein anderes Thema mehr, das kann dann auch sehr belasten. Man sehnt sich dann nach ein bisschen Normalität. Die Normalität gibt es nur mit anderen, die aber wiederum, wenn das nur Smalltalk ist, das kann man selbst nicht aushalten. Und die anderen wiederum halten dann auch das Thema, was einen selbst die ganze Zeit so beschäftigt, nicht gut aus. Also man muss es tatsächlich immer verteilen. Also ich habe auch selbst den Fehler gemacht, ich habe mich dann auf eine Person zu stark gestützt. Und der hat sich schlicht und einfach dann irgendwann mal von mir abgewendet, sehr radikal, hat gesagt, ich kann das nicht mehr ertragen. Du hast mich so belatschert mit dem Kram, so eingeengt, musste dann einen Befreiungsschlag machen, Kommunikation komplett abgebrochen.
Das war das, wo Ihre Frau jetzt vorhin sagte, dass man die Last schon auch um der Freunde willen auf mehrere Schultern verteilen sollte.
Ja, das kann ja, würde ich als Rat weitergeben. Ja. Hat sich einfach bewährt.
Es gab einige Freunde, die sich zurückgezogen haben, weil sie gesagt haben, wir halten das nicht aus. Wir sind euch nicht böse oder sonst etwas, nur bevor es uns zu viel wird, sagen wir euch das rechtzeitig in freundlicher Form, dass wir einen gewissen Abstand brauchen. Und diese Freunde sind dann, als es uns besser ging, auch nachher wieder zurückgekommen. Und wir haben es ihnen auch nicht übel genommen, auch wenn es in dem Moment schmerzhaft ist. Aber wir haben es auch verstanden, dass sich Freunde zurückziehen in so einer Situation.
Was würden Sie jetzt heute sagen, Herr Schultheiß, wie verhält man sich denn als Freund da richtig?
Gar nicht einfach zu sagen. Ich denke, für mich war es sehr hilfreich, dass Leute, die mir vielleicht gar nicht so nahe standen, dass sie mir einfach signalisiert haben, wir denken an euch, wir begleiten euch im Gebet. Und wenn es aus der Ferne heraus ist, viele, viele Leute, die so eine Botschaft schicken, das ist wie so eine Art Solidaritätsnetz, was sich dann auch sozusagen räumlich weit erstreckt. Man hat das Gefühl, man ist nicht alleine. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und das Problem ist oft, dass dann die Freunde in so einer Situation nicht wissen, was sie sagen sollen. Und aus diesem Gefühl heraus sagen sie dann lieber gar nichts, um nichts Falsches zu sagen.
Und was soll man sagen? Oder wie kommunizieren?
Einfach nur Anteilnahme zeigen. Ja. Einfach nur sagen, pass auf, ich bin da. Wenn was ist, kannst du kommen. Und wenn das viele Leute sagen, dann ist für den Einzelnen auch die Belastung nicht so groß. Mhm. Und dass man auch nur sagt, ich verstehe es, wenn du durchdrehst. Es ist nicht so, dass man Ratschläge bräuchte. Man braucht auch gar nicht so stark konkrete Hilfen. Man verbringt ja sowieso die meiste Zeit im Krankenhaus. Also ich hatte es mal ausgerechnet, wir haben so etwa 70 Stunden pro Woche im Krankenhaus verbracht. Dort ist man erstmal versorgt im Krankenhaus. Es ist nicht notwendig, dass da jemand etwas für einen tut, einen Haushalt macht oder Kuchen bäckt oder sonst irgendetwas. Aber dieses Gefühl, nicht alleine gelassen zu werden, das ist das ganz Entscheidende dabei.
Jetzt ist ja das eine nicht abzuschätzende Belastung jetzt auch für Ihre Ehe gewesen, Frau Schepper. Wie hat sich Ihre Ehe in dieser Zeit entwickelt und wovon war sie konkret bedroht?
Naja gut, also die Bedrohung ist recht klar. Es fehlt an Romantik, das ist so einfach dahingesagt. Aber es ist nun mal so, dass man sehr viel Zeit getrennt voneinander verbringt, ist ganz klar. Mal ist der eine im Krankenhaus, mal ist der andere zu Hause. Wie Sie es vorhin so schön gesagt haben, man sitzt auf gepackten Koffern, innerlich natürlich auch. Es fehlt an Ruhe, an Geborgenheit, an, ich sag mal, schönen Spaziergängen in der Natur, an wir gehen mal nett miteinander essen. Ja, diese ganze Situation ist einfach schon sehr belastet. Ja, also das ist die Bedrohung. Und zwar also absolut reale Bedrohung. Also ich meine, wie viele Beziehungen zerbrechen, weil plötzlich ein behindertes Kind in der Familie ist, weil plötzlich ein Kind an Krebs erkrankt, weil irgendwas ist, ja. Also viele Beziehungen scheitern an so einer Aufgabe. Das ist real, das ist Fakt, das ist einfach so. Und so wie wir das erlebt haben, also wir mussten uns im Nachhinein wirklich sehr gezielt, sehr bewusst unsere Beziehung zurückerobern, sehr klar sagen, so, was ist jetzt dran, damit wir uns wiederfinden, ja, also wir haben es nicht verloren, das will ich jetzt nicht sagen, aber es fehlte einfach so an ja, mehrere Jahre an schönen Erinnerungen, verstehen Sie, also die bleiben ja weg. Also das ist doch ganz klar, sondern man hat halt einfach erstmal eine dicke Belastung in der Familie sitzen, auch in der Ehe. Und dann muss man halt irgendwie gucken, okay, also wo können wir wieder so Inseln, kleine Inseln schaffen, mal ein Wochenende wegfahren, mal wieder zusammen essen gehen, hier, da. So systematisch haben wir das uns dann wieder zurückerobert.
Also wirklich konkret für die Zeit danach sich wieder Raum für die Ehe, ja, für die Beziehung zurückerobern und die Ehe quasi in gewisser Weise neu definieren, sich selber neu definieren.
Man definiert sich neu, das ist ganz klar. Ich meine, ich hatte großes Glück, wir haben die Trauerarbeit zusammen geleistet. Wie viele Paare gibt es, die das also auch noch getrennt leisten müssen? Möchte ich bitte nicht tauschen. Also ich war froh, wir konnten das zusammen, so wie wir es zusammen angefangen haben, auch zusammen die Trauerarbeit leisten. Da ist ja einiges zu betrauern, dass man das leistet zusammen. Das hat uns auch wieder zusammen gebracht und eben diese schönen Erlebnisse haben wir uns systematisch einfach zurückgeholt. Minuten und gesagt, okay, hier ist Raum, wie können wir es machen? Gehen wir mal nett spazieren, Händchen haltend, durch den Wald, kleine Dinge, nichts Riesiges. Das hat einfach unheimlich gut getan.
Und was hat sie aber jetzt letztlich durch die Zeit der Krankheit von Daniel durchgetragen? Ich meine, da hatten Sie ja nicht viel Zeit nachzudenken, sondern da sind ja ganz klare Anforderungen jetzt von Daniel. Er muss ins Krankenhaus, es muss dies gemacht werden, es steht der Termin an. Welche Strategien hatten Sie einfach, um überhaupt durch diese Zeit durchzukommen, halbwegs heil, als Ehepaar? Gute Frage, nächste Frage.
An der Stelle funktioniert man einfach nur.
Ja.
Das heißt, man stellt alle sagen wir mal romantischen Bedürfnisse hinten an. Es gibt auch keine Räume dafür. Und selbst wenn ich weiß noch, es war als Spätfolge der Behandlung ist bei Daniel die Hüfte kaputt gegangen, er musste noch an der Hüfte operiert werden. Dann haben wir gesagt, bevor wir uns dann wieder auf sowas einlassen, machen wir ein Wellness-Wochenende. Und dann haben wir also extra die Kinder dann woanders untergebracht, um ein Wochenende nur für uns zum Genießen zu haben, damit wir gestärkt sind für die Zeit danach. Und was war? Wir sind da hingefahren in das Kurhotel und waren beide krank. Wir konnten es überhaupt nicht nutzen als Erholung, weil sich dann der Körper erstmal sein Recht geholt hat. Also es war wirklich ganz skurril. Wir hatten dann Schmerzen und Durchfall und was weiß ich alles und so ein Zeug. Es war alles andere als ein Wellness-Wochenende. Und das muss man einfach ganz nüchtern so sehen. Man reißt sich in der Zeit zusammen, kämpft Rücken an Rücken und muss sich vieles für später aufsparen. Man muss sich halt an der Stelle einig sein, dass das, dass man gemeinsam kämpft und dass sozusagen das Rücken an Rücken nicht eine Abwendung vom anderen ist, sondern eine ganz spezielle Form der Gemeinsamkeit.
Herr Schultheiß, eingangs haben wir es erwähnt, dass Sie ja auch im Kabarett auftreten. Sie machen mit einem Partner zusammen, das Duo Camillo, Sie machen Kabarett, aber das haben Sie auch während der ganzen Zeit der Krankheit Ihres Sohnes gemacht. Wie ist man noch fähig, Kabarett zu machen, wenn man so ein Leid im Hintergrund hat? Was war das für Sie?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe gedacht, kommt das jetzt so in die Schiene, dass ich dann schauspielernd auf die Bühne gehe und eine Heiterkeit verströme, die überhaupt nicht in mir ist? Es war zum Glück nicht so. Hat vielleicht auch damit was zu tun, dass wir schon immer den Anspruch hatten, ein ganz ehrliches Kabarett zu machen, wo wir nicht in fremde Rollen schlüpfen, sondern wo wir einfach uns selbst darstellen, sicherlich einen Teil von uns, den man halt auf der Bühne präsentieren kann. Aber es hatte für mich erstaunlich positive Rückmeldungen. Das heißt, ich bin dann auf die Bühne gegangen und wir haben mit den Leuten Quatsch gemacht und wir machen ja auch tiefsinnigen Quatsch. Es strömte sozusagen auf mich zurück. Ich war durch solche Veranstaltungen gestärkt, nicht ausgezehrt. War für mich auch eine sehr schöne Erfahrung. Das liegt aber natürlich daran, dass wir mit unserem Kabarett auch vom Glauben erzählen. Und ich gemerkt,
also Sie machen ein christliches Kabarett sozusagen.
Ja genau, wir nennen uns christliches Musikkabarett und wir wollen einfach den Leuten in der unkonventionellen Form was vom Glauben erzählen. Das hat auch sowas mit der Realität zu tun. Für mich ist halt Glaube nicht Fluchtburg, wo ich mich vor einer Welt flüchte, sondern im Gegenteil, ich will zu auf die Welt. Mit der Kraft des Glaubens im Rücken will ich auf die Welt losgehen und dann macht es auch Spaß, mal Sachen gegen den Strich zu bürsten, Dinge mal ganz anders zu sehen, als andere sie sehen. Und da ist Kabarett ein hervorragendes Stilmittel. Und dann lachen die Leute und sie freuen sich und das gibt einem auch selbst was, wenn man den Leuten etwas geben kann. Und das wirkte auf mich zurück. Und dann war aber irgendwann auch so ein Punkt, wo es so heftig bei uns zuging, wo ich sagte, ich kann nicht auf die Bühne gehen und nicht verschweigen, was da im Moment in mir abgeht.
Ja.
Und dann haben wir das auch reingebracht in die Veranstaltung, haben gesagt, so und so sieht das aus bei uns. Die Leute haben ganz positiv darauf reagiert. Das war für mich auch eine sehr schöne Erfahrung, dass man auch ganz authentisch ist. Und mein Partner, der hat dann das dann auch sehr geschickt immer geschafft, dann das wieder einzubinden und die Leute wieder zurückzuführen in die Heiterkeit.
Also ich verstehe das richtig, dass Sie sich, wie Sie es vorhin sagten, auch in aller Härte im Glauben stehen, ja, dass Sie einfach dazu stehen und es nicht verschweigen und dass
genau.
Man sich dem stellt.
Genau, ich denke, das Schlimmste, was man seinem Glaubensleben antun kann, ist so tun, als ob. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, in religiösen Angelegenheiten zu lügen, etwas anderes darzustellen, als ich bin, dann verliere ich. Weil dann kann sich der Glaube nicht mehr als Kraft darstellen, sondern es ist eine Selbsttäuschung. Und so in diesem Zusammenhang war das für mich eine wirklich bahnbrechende Erfahrung, dass das auch so geht. Also selbst unter diesen schwierigen Umständen geht das so.
Also nicht wir tragen den Glauben, er trägt uns.
Genau.
Frau Schepper, sind eigentlich alle Ihre Gebete erhört worden? Und wenn ja, wie hat Gott Ihnen geantwortet? Ich meine, es muss ja eine Zeit gewesen sein, wo Sie ja ein Trommelfeuer an Gebeten zum Himmel geschickt haben.
Ja.
In welcher Art hat Ihnen Gott geantwortet?
Also er hat mir insofern geantwortet, als dass ich den Glauben nicht verloren habe, was für mich schon viel wert ist. Also ich habe so ein bisschen diese Philosophie dann irgendwann mal für mich auch erhoben, zu sagen, Schritt für Schritt und Step by Step, und ja, habe meinen Herrgott mitgenommen. Und er kann ja gar nichts antworten. Ich weiß nicht, im Nachhinein sage ich, ich sage sowieso immer für mein Leben, so wie es ist, ist es gut. Es ergeben sich manchmal in der Rückschau auch bestimmte Dinge, wo man doch sagt, oh Gott, das war doch eigentlich nur alles ganz, ganz schrecklich. Wo ich sage, ich habe aus dieser ganz schrecklichen Zeit auch viel Positives mitgenommen. Ich bin so dankbar heute auch um viele Dinge. Also wo ich einfach sagen würde, ich bin von Gott getragen worden. Punkt. Ich kann das gar nicht weiter da... Wisst ihr nicht, was ich sonst sagen soll? Das finde ich immer so ein bisschen schwierig.
Das ist ganz klar, er kommt nicht in Engel mit Blitz und Donner und sagt, was jetzt als nächstes zu tun ist. Aber was ich sehr stark erfahren habe, es gibt ja so Situationen, wo die Gedanken einfach im Kopf nur kreisen und kreisen und kreisen. Man kommt aus diesen Kreisläufen nicht mehr raus. Und ich habe sehr häufig dann die Erfahrung gemacht, durch das Beten habe ich mich quasi eingenordet. Die Gedanken kamen aus diesen Kreislaufen raus, stellten sich in einen größeren Zusammenhang, und dann konnte ich auch sehr viel klarer denken.
Das müssen Sie nochmal wiederholen. Das müssen Sie nochmal wiederholen. Ihre Gedanken kamen in einen größeren Zusammenhang?
Ja, in dem Moment, wo man nur über sich und das Kind nachdenkt, wird das Denken unheimlich klein. Und wenn man betet, dann gehen die Gedanken sozusagen, man öffnet den Horizont. Die Gedanken richten sich auf Gott, und plötzlich ist da sozusagen...
Aber ich nicht mehr so allein, sage ich immer, ja?
Ja, der Kompass hat dann wieder ein Magnetfeld, um sich auszurichten. Und tatsächlich hatte ich dann den Eindruck, aus diesem veränderten Bewusstsein heraus kommt dann auch die Inspiration, wie können wir mit der Behandlung weitergehen. Mhm. Ja, das ist also ganz, ganz praktisch und nüchtern. Und auch das wieder so der Punkt, wo ich sage, es hilft das Beten nicht raus aus der Welt, sondern im Gegenteil, ganz konkrete Hilfe, um auch sachliche Probleme zu lösen. Nicht durch sozusagen ein wunderhaftes, also es ist jetzt nicht meine Art, mit dem Messer in die Bibel zu stechen und dann einen Bibelvers rauszupicken und daraus irgendwas abzuleiten, ja, sondern es war wirklich so, dass ich wurde ruhiger, ich wurde klarer im Kopf, die Gedanken wurden eindeutiger, runder, nicht mehr so aufgeregt, und dann kam plötzlich eine Idee, so können wir weitermachen. Und was ich an Zorn und Wut hatte, was mich dann auch manchmal so behindert hat, das habe ich einfach den lieben Gott vor die Füße gekippt und habe ihm gesagt, hier, ich kann nicht mehr, du musst jetzt. Und das war auch sehr hilfreich, das Gefühl, ich kann es ihm einfach vor die Füße kippen.
Was würden Sie beide jetzt zum Schluss der Sendung betroffenen Eltern noch mit auf den Weg geben wollen?
Ja, ist sehr schwierig. Also,
ja, manches haben wir ja auch schon gesagt. Also ist das jetzt nicht.
Zu dem, was Sie noch... Gibt es irgendeinen Kernsatz, wo Sie sagen, das nehmen Sie mit? Das wollen wir Ihnen noch mit auf den Weg geben.
Eine Sache ist, denke ich, ganz wichtig, haben zum Glück die Ärzte uns am Anfang auch sehr beigeholfen. Niemals nach dem Warum fragen. Warum passiert uns das? Warum lässt Gott das zu? Diese Frage führt völlig in die Irre und bringt nur völlig untaugliche Antworten. Das ist das eine. Das ist gerade jetzt in der Situation, es gibt auch medizinische Schützenhilfe. Es gibt nichts, was Eltern falsch gemacht haben können, damit ein Kind Krebs bekommt. Das Kind bekommt ihn entweder, es bekommt ihn nicht. Die Eltern haben dazu weder positiv noch negativ was beigetragen. Sie haben das Kind nicht falsch gefüttert, sie haben es nicht falsch behandelt oder sonst irgendwie. So, das ist sehr entlastend auch.
Dann das andere, was ich ja schon gesagt hatte, war das, also wie ich das so schön nenne, diese Kuschelphilosophie, die wir eben entwickelt haben, die uns sehr geholfen hat. Also wenn Worte einfach, man keine mehr findet, man kann sich selbst immer Gutes tun, indem man sich an den Händen hält, das Kind in den Arm nimmt, seinen Mann in den Arm nimmt, ja, also auf dieser ganz körperlichen Ebene sich auch Gutes tut. Also das, ich sage immer, das kostet nichts, ja, das.
Und dann habe ich noch eins, nicht auf das Wunder hoffen, sondern auf Gottes Begleitung. Das ist für mich ganz elementar. Dass wir sagen, Gott, geh mit mir den Weg, egal wohin er führt. Und dass ich ihn nicht sozusagen einenge, dass ich sage, ich erwarte jetzt von mir konkret, dass du da die Blutwerte so und so beeinflusst, das hat keinen Taug. Aber wir hatten die ganze Zeit das Gefühl, dass Gott uns begleitet auf diesem schwierigen Weg, auch dass er Daniel begleitet. Also noch wichtiger als die körperliche Gesundung war mir, dass seine Seele beschützt ist. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich so das Gefühl, also ob eine Art Schutzmacht über seiner Seele da ist, die ihn vor schlimmeren Schaden bewahrt.
Herr Schultheiß, Frau Schepper, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Vielen Dank an Sie und auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank.
Ja, bitte. Wiedersehen.
Wiedersehen.
Ja, wenn Sie interessiert sind, liebe Hörerinnen und Hörer, an dem Buch, das Ehepaar Schultheiß-Schepper geschrieben hat, Daniel, ein Kind besiegt den Krebs, wo Sie das Buch und wie Sie das Buch beziehen können, das erfahren Sie beim Radio Horeb Hörerservice unter der Rufnummer 0700 75 25 75 25 oder auf unserer Website www.horeb.org. Dort können Sie sich auch zusätzliche Informationen zu dieser Sendung herunterladen. Am Mikrofon verabschiedet sich Dominik Miller.